ARD Sounds.
Sprechen wir über Mord. Auf ein Glas mit dem Anwalt. Der Doppelschussfall. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Grüß Gott, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und hallo an Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Statt der fiesen Eingangsfrage springe ich heute mit einem kleinen Musikquiz hinter dem Busch hervor. Erkennen Sie die Melodie? Ich schaue in ratlose Augen. Stichworte könnten sein, ein Herr mit Ihrer Frisur auf dem Motorrad, ein Anglerhut, Rechtsanwalt Robert Liebling.
Ach, nein.
Liebling Kreuzberg, die legendäre Anwaltsserie zwischen 1986 und 98 nach einer Idee von Jurek Becker und mit dem unvergleichlichen Manfred Krug als Rechtsanwalt Robert Liebling mit Kanzlei am Landwehrkanal. War das so Ihre Vorstellung davon, wie es im Recht und im Strafrecht vorgeht? Sie haben es wahrscheinlich gar nicht geguckt, sagen
Doch,
Sie gleich.
Gelegentlich. Ich fand es immer ein bisschen
unterhaltsam.
Ja, ein bisschen zu süßlich. Aber es war ja ganz nett.
Ich glaube, süßlich ist sogar die Formulierung, die Jurek Becker nach der ersten Folge über die Produktionsart verwendet hat, woraufhin der Regisseur ausgetauscht wurde. Aber für Sie blieb es süßlich.
Ja, ich habe das nicht sehr häufig gesehen, aber gelegentlich habe ich es gesehen. Und die Figur lebt ja insoweit weiter, als der jede weitere Anwaltsserie, die es ja zahlreich gibt, immer versucht, ähnliche Charaktereigenschaften darzustellen wie damals der Herr Liebling.
Der Herr Liebling, genau. Haben Sie dann in der Folge auch Telekom-Aktien von Manfred Krug gekauft?
Nein, ich war nie im Besitz solcher Aktien.
Glück gehabt, könnte man sagen. Der heutige Doppelschussfall ist, glaube ich, wirklich ganz interessant für alle, die eine klischeehafte Vorstellung vom Anwaltsberuf und von Zuständen in Ein-Personen-Anwaltskanzleien haben, oder? Sie lachen schon. Ist so, oder?
Könnte sein.
Könnte sein. Wir haben keine O-Töne zu diesem Fall gefunden. Er ist wohl damals relativ unter Ausschluss medialer Begleitung verhandelt worden, ist auch schon ein paar Jahre alt, aber wir wissen uns ja an diesem Punkt immer zu behelfen. Wir vertonen den Fall jetzt einfach selbst. Der Angeklagte, damals Rechtsanwalt, saß vom Nachmittag bis zum späten Abend mit seinem Bekannten und Mandanten im Obergeschoss seines Einfamilienhauses, wo sich seine Praxis befand.
Sie erörterten fachliche Dinge und private Angelegenheiten, wobei beide Männer Alkohol in beträchtlichen Mengen tranken.
Außer ihnen war niemand im Haus.
Gegen 22.30 Uhr verabschiedete der Angeklagte seinen Mandanten im Obergeschoss oder an der Haustür. Er nahm jedenfalls an, dass er das Haus verlassen habe. Aus unerklärlichen Gründen verblieb der Mandant jedoch im Haus.
Etwa 10 Minuten später vernahm der Angeklagte in seinem Praxiszimmer am Obergeschoss Geräusche und vermutete einen Einbrecher.
Er nahm einen geladenen Revolver, spannte den Hahn und trat, ohne weiteres Licht anzuschalten, an den oberen Treppenabsatz.
Trotz der relativen Dunkelheit sah er auf dem unteren Treppenabsatz gut 3 Meter entfernt eine Person, die keine Regungen machte.
Er schoss auf die Person mit bedingtem Tötungsvorsatz und kehrte sogleich in das Zimmer im Obergeschoss zurück.
Um die weitere Entwicklung abzuwarten. Es ist nicht der erste Fall, den wir besprechen, in dem ein Anwalt seinen Mandanten tötet, aber im Gegensatz zum Freiburger Mordfall Haidt geht es hier nicht um einen Auftragskiller, sondern, ja, warum geht es eigentlich? Jedenfalls um ein ziemlich dubioses Geschehen und einen Doppelschuss. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Rechtsanwalt Matthias M. sitzt mit seinem Mandanten in der Kanzlei. Der Anwalt ist 41 Jahre alt, sein Mandant ein 59 Jahre alter Gastwirt. Die Männer mögen und duzen sich. Sie trinken Bier und Sekt, sprechen über rechtliche Dinge und über Privates. Es ist der 13. August 1990. Die Kanzlei befindet sich im ersten Stock eines Einfamilienhauses in Hamburg, in dem der Anwalt mit seiner Mutter lebt. Sie ist im Krankenhaus, die Männer sind allein. Gegen 22.30 Uhr, so wird es Matthias M. später sagen, verabschiedet er seinen Gast. Nach Darstellung des Anwalts hört er etwa 10 Minuten später Geräusche aus dem Erdgeschoss. 2 Mal schon ist vor langer Zeit im Haus eingebrochen worden. Matthias M. nimmt einen geladenen Revolver aus seinem Schreibtisch und schleicht im Dunkeln zur Treppe. Unten am Treppenabsatz sieht er eine Gestalt. Der Anwalt schießt. Nach dem Schuss geht er zurück in die Kanzleiräume. 5 Minuten später hört er wieder Geräusche, diesmal aus dem Wohnzimmer. Wieder greift er zur Waffe. Der Anwalt rennt die Treppe hinunter, reißt die Wohnzimmertür auf und feuert blind in den dunklen Raum, stellt ein Gericht später fest. Zurück im Obergeschoss klettert Matthias M. über einen Balkon auf das Dach des Hauses. Dort schießt er 2-mal in die Luft. Er habe auf sich aufmerksam machen wollen und gehofft, dass die Nachbarn die Polizei rufen, sagt er hinterher. Doch niemand ruft die Polizei. Er klettert zurück ins Haus, legt sich ins Bett und schläft. Am nächsten Tag wacht er gegen 6 Uhr auf. Matthias M. geht ins Erdgeschoss. Dort sieht er seinen Mandanten tot im Wohnzimmer liegen. Er ruft die Polizei und sagt, dass er aus Versehen jemanden erschossen habe. Im Mai 1992 verurteilt das Landgericht Hamburg Matthias M. wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 1,5 Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Die Richter glauben ihm, dass er nicht gewusst habe, dass sein Mandant noch im Haus war. Warum der Gastwirt es nicht verlassen hat, bleibt ungeklärt. Nach Feststellung des Gerichts hat Matthias M. den ersten Schuss auf den vermeintlichen Einbrecher mit bedingtem Tötungsvorsatz abgegeben. Der Mandant wurde lebensgefährlich verletzt und schleppte sich ins Wohnzimmer. Der zweite Schuss durchschlug dann Kinn und Hals und blieb im Rücken stecken. Das Gericht bewertet den ersten Schuss als versuchten Totschlag und den zweiten Schuss als fahrlässige Tötung. Der Bundesgerichtshof ändert das Urteil im März 1993 von versuchten in vollendeten Totschlag. Beide Schüsse hätten für sich allein zum Tod des Mandanten geführt, so die Karlsruher Richter. Damit sei auch der erste Schuss ursächlich für den Tod des Mannes gewesen. Der zweite Schuss sei hingegen rechtsfehlerfrei als fahrlässige Tötung erkannt worden. Eine andere Kammer des Landgerichts Hamburg muss die Strafe neu festlegen. Die Hamburger Richter gehen im Oktober 1993 von einem minderschweren Fall des Totschlags aus und verurteilen Matthias M. zu 2 Jahren Haft, ausgesetzt zur Bewährung. Nach Überzeugung des Gerichts war der Anwalt zur Tatzeit in seiner Schuldfähigkeit erheblich vermindert. Er hatte 2,5 Promille Alkohol im Blut. Zu seinen Gunsten berücksichtigen die Richter, dass er sich sofort gestellt und umfassend gestanden habe. Seine Anwaltszulassung hat Matthias M. gleich nach der Tat zurückgegeben. Er habe sich von seiner Waffe getrennt und seinen Alkoholkonsum eingeschränkt. Der Angeklagte sei durch außergewöhnliche Umstände in eine kaum wiederholbare Situation geraten und bereue die Tat aufrichtig, stellen die Richter fest.
Lieber Thomas Fischer, ich weiß ehrlicherweise vor lauter Fragen gar nicht, wo ich anfangen soll. Am naheliegendsten scheint mir die Frage, ist das das normale Verhalten bei allein arbeitenden Anwälten in eigenen Wohnungen, so wie bei Liebling Kreuzberg, der hatte ja noch einen Sozius, aber also es ist doch alles vollkommen bizarr, oder? Sie haben eigentlich, seit wir über diesen Fall gesprochen haben, auch permanent ein bisschen ratloses Lächeln auf den Lippen bei diesem Sachverhalt.
Ja, das Verhalten ist schon bizarr. Wobei ja manches nicht aufgeklärt werden konnte. Zum Beispiel, warum das Tatopfer im Haus geblieben ist. Die Kammer hat es für möglich gehalten, dass er nochmal zur Toilette gegangen ist. Man weiß ja auch gar nicht genau, ob der Verurteilte dann mit ihm überhaupt runtergegangen ist zur Haustür. Wenn er das getan hätte, hätte er vermutlich ja bemerkt, dass er jetzt rausgeht oder nicht rausgeht. Also es spricht ja eigentlich dafür, dass er oben geblieben ist und der andere ist allein runtergegangen. Oder vielleicht wollte er eben auch einen Streich spielen, hat das Landgericht erörtert, aber das ist ja jetzt auch nicht so gewöhnlich, dass man nachts um 10:30 dann noch Streiche spielt, obwohl die beiden ja doch wahrscheinlich erheblich alkoholisiert waren. Als Trinkmengen hat das Landgericht festgestellt, dass er der Angeklagte 3 Bier und 1 Flasche Sekt getrunken hat. Da kriegt
man
wahrscheinlich
auf 2,5.
Da kommt man mit Sicherheit nicht auf 2,5. Das ist aber eine Rückrechnung. Man hat ihm dann morgens um 7.15 Uhr, glaube ich, Blut entnommen. Und hat dann halt in dubio zurückgerechnet zu seinen Gunsten und ist dann da auf 2,5 gekommen. Realistisch ist es wahrscheinlich nicht. Das sind halt Regeln der Rückrechnung und der Zweifelssatz ist, die da zu seinen Gunsten angewendet werden müssen. Mhm. Völlig bizarr finde ich ja das Rausklettern. Er ist nicht aufs Dach des Hauses, sondern auf ein Vordach ist er rausgeklettert, hat dort 2-mal in die Luft geschossen und in der winterlichen Nacht noch 1 Stunde hat er dort verharrt und ist dann erst wieder rein, nachdem er nichts mehr gehört hat.
Ich musste an Elemente der Seenotrettung denken. Ja, aufs Oberdeck klettern, die Signalpistole nehmen, in die Luft schießen und darauf warten, dass der Hubschrauber kommt.
Sowas, ja. Wobei er auch, wir haben es ja gehört, er habe gedacht, die Nachbarn rufen die Polizei. Ich meine, das war ja sein Büro. Da wird er ja ein Telefon gehabt haben, würde ich mal annehmen.
Selbst in den 90er Jahren soll das in Anwaltskanzleien möglich gewesen sein.
Sollte schon so gewesen sein, ja. Aber gut, sich dann anschließend ins Bett zu legen, ist natürlich auch, normalerweise hätte man jetzt angenommen, dass er spätestens jetzt die Polizei anruft und sagt, hier war ein Einbrecher im Haus und jetzt schauen Sie mal nach oder so. Ja. Aber er hat sich ins Bett gelegt. Gut, mag alles sein, alkoholisch stark angeschlagen. Landgericht hat festgestellt, er war in großer Panik. Also der war jetzt nicht so ein cooler Typ, sondern der war in Panik und starker Erregung und hat dann da mit seinem sechsschüssigen Revolver mit Kaliber 357 Magnum, also eine richtige Wumme, hat er da rumgeballert. Also es ist schon bizarr. Ja.
Mit dem Bizarren würde ich gerne noch ein bisschen weitermachen. Wir wissen aus dem Urteil, dass er als Anwalt relativ erfolglos war, dass er über viele Jahre hinweg immer wieder versucht hat, seine Kanzlei ins Laufen zu kriegen, letztlich dann auch Wohnung und Kanzlei zusammengelegt hat, um Kosten zu sparen. Wir kennen seinen Werdegang, der mehr oder weniger von der abgebrochenen Schulausbildung den ganzen Bildungsweg nochmal wiederholt, doch noch zum Abitur gekommen, dann Jura studiert, dann das Examen bestanden, dann die Anwaltskanzlei aufgemacht. Also es ist an wirklich allen Enden und Ecken dieses Falles, wo man auch zieht, ist es irgendwie schon ein bisschen sonderbar.
Bei der Mutter wohnen mit 41 Jahren ist natürlich auch nicht, sagen wir mal, ganz gewöhnliche Lebenssituation.
Das ist uns zusätzlich noch suspekt. In dem Urteil gibt es so richtig mitleidig oder von oben herab Sätze über die Frage, wie gering seine Umsätze gewesen sind, welche Tagessätze er verdient hat, nachdem er die Anwaltszulassung zurückgegeben hat. In so einem Nebensatz ist erwähnt, dass er ja bei dem Anwalt als Mitarbeiter arbeitet, der ihn da verteidigt. Also eigentlich alles von vorne bis hinten völlig zerrüttet, oder? Und trotzdem, das, was mir völlig fehlt in der Erörterung dieses Urteils, ist die Überlegung, bei dem Alkoholgehalt und bei der Vorgeschichte und bei dieser Vermischung von Privatem und Beruflichem, warum geht hier eigentlich keiner von Absicht, von Streit, von Aggression aus? Hat Ihnen das auch
weil
gefehlt?
Weil es dafür keine Anhaltspunkte gab. Die waren ja befreundet. Er hat an dem Abend, glaube ich, auch noch einen Brief für das Tatopfer geschrieben. Es gibt keine Anhaltspunkte, worüber man sich gestritten haben könnte.
Aber bleibt eine Situation unter Freunden bei hohem Alkoholkonsum immer automatisch friedlich?
Nein, natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, kann auch das passieren. Aber man kann es ja nicht einfach hypothetisch unterstellen und dann davon ausgehen. Ja, und jetzt irgendwie von einer für ihn natürlich im Ergebnis dann sehr ungünstigen Tatkonstellation ausgehen. Das Landgericht hat angenommen, dass er sich zwar nicht in einer Notwehrlage befand, dass er aber irrtümlich angenommen hat, sich in einer Notwehrlage zu befinden, also sogenannte Putativnotwehr. Das ist ein Irrtum, der unter anderem dazu führt, dass kein Fall der Notwehr gegeben war. Also dieser erste Schuss, den er abgegeben hat, war nicht gerechtfertigt. Er hat in der Dunkelheit auf eine Person, die sich, wie festgestellt wurde, nicht gerührt hat und von der kein unmittelbarer Angriff ausging, hat er ohne Vorwarnung mit bedingtem Tötungsvorsatz auf die Person geschossen. Und zwar nicht irgendwie auf die Füße gezielt oder so, sondern schon in den Oberkörper. Die Kugel ist ja so schräg, glaube ich, von oben nach unten durch den Bauchraum gedrungen und war schon auf jeden Fall potenziell tödlich. Das Mindeste, was man hätte verlangen können, wäre gewesen, dass er sagt, Hände hoch, ich bin bewaffnet, wer ist da und so weiter, was wollen Sie hier? Oder dann das Licht anmacht oder sowas. Ja. Auch das ist ja wieder etwas bizarr. Er schießt mit bedingtem Tötungsvorsatz auf die Person und rennt dann wieder in seinen Kanzleiraum zurück, setzt sich dahin und macht
nichts. Die weitere Entwicklung
abzuwarten. Um das weiter abzuwarten, was jetzt passiert. Ja, also das würde man jetzt auch nicht für... Gut, ich war noch nie in einer solchen Situation, aber es scheint schon ein... sagen wir mal, auffälliges Verhalten. Ja. Das kann aber alles natürlich aus der Verwirrung, Angst und so weiter sein. Wobei das Landgericht aber feststellt, dass auch kein Fall des § 33 StGB vorlag, er also nicht aus Furcht, Verwirrung oder Schrecken abgegeben hat, diesen ersten Schuss, sondern dass er aus Wut und Angriffsbereitschaft schoss. Wobei dann also diese Schuldminderungsgrund des § 33 nicht zur Anwendung kommt, weil der nur auf diese sogenannten asthenischen Affekte abzielt und Wut und Angriffslust sind ja genau das Gegenteil, sogenannte sthenische Affekte. So, also der erste Schuss war nicht gerechtfertigt und deshalb war der natürlich strafbar. Und der zweite Schuss, der war natürlich auch nicht gerechtfertigt, wobei er sich da ja auch wieder in einem Irrtum befand. Vorher ist ja noch ein weiterer Irrtum. Es lag ja auch noch ein sogenannter Error in persona vor, weil er hat ja gedacht, er ist ein Einbrecher im Dunkeln und nicht sein Freund und Mandant. Das heißt, er hat auf eine Person geschossen, die er für eine andere Person hielt. Das ist ja auch die Frage, könnte man ja annehmen, dass gesagt wird, er hat versucht, einen Einbrecher umzubringen und aus Versehen, also fahrlässig, seinen Freund umzubringen. Das wäre ja was anderes. Da ist aber ganz herrschende Meinung, dass ein solcher sogenannter Irrtum in der Person, Error in persona, unbeachtlich ist. Er hat auf einen Menschen geschossen und ob der Mensch jetzt die Identität hatte, die er hatte oder nicht oder die er annahm, darauf kommt es nicht an. Er hat auf einen Menschen geschossen.
Die Herren Rose und Rosal winken von Ferne.
Ja, auch dieser Irrtum nützt ihm da irgendwie nichts. Und der zweite Schuss, den hat er ja abgegeben blindlings. Wobei man sagen muss, das war ja dann auch, sagen wir mal, ein erstaunlich präziser, treffender Schuss. Der ist ihm, glaube ich, durch den Hals gegangen oder durch den Kinn und so weiter und ist dann im Rücken stecken geblieben. Also er schießt in ein stockdunkles Zimmer, von dem er nicht weiß, ob da jemand drin ist oder nicht. Er hätte nur ein Geräusch gehört. Die Kammer hat dann festgestellt, dass möglicherweise der Geschädigte in dem Wohnzimmer, in das er sich da verzogen hatte, dann zusammengebrochen ist auf der Grundlage der Wirkung des ersten Schusses. Und dann schießt er also da blind in das Zimmer und trifft ausgerechnet wieder tödlich. Kann man sagen, das war aber mal ein Zufall.
Ich bin eigentlich sehr glücklich, dass wir jetzt wirklich richtig bei der rechtlichen Erörterung des Falles sind und will eigentlich gar nicht ins Spekulative zurückfallen. Aber das ist der Punkt gewesen, wo ich mich gefragt habe, kann man nicht doch nochmal hier ein paar Gedanken über feindliche Willensrichtungen und Ähnliches aufwenden, denn das ist schon alles arg viel zufällig. Auf der einen Seite so betrunken, dass das alles völlig verwirrt ist, auf der anderen Seite völlig präzise getroffen, auf der dritten Seite irgendwie überhaupt kein Anhaltspunkt dafür, dass das Opfer an irgendeinem Punkt auch sagt, ich bin's, schieß nicht auf mich, was hast du getan? Alles wirklich sehr rätselhaft.
Natürlich. Es kam aber natürlich, muss man sagen, jetzt aus der Retrospektive betrachtet, kam es für die Entscheidung des Falles zunächst mal nicht so drauf an. Alles andere mit der feindlichen Willensrichtung und Streit, das sind Hypothesen. Man kann sich fragen, ist diese Einlassung wirklich glaubhaft? Aber wenn man sich mal in die Position jetzt des Landgerichts, des Tatrichters versetzt, dann zu sagen, ja, das ist jetzt aber unglaubhaft, was sie mir da erzählen. Und deshalb bastle ich mir jetzt meinen eigenen Sachverhalt. Das geht nicht, ne? Also wenn keine wirklichen Anhaltspunkte dafür da sind, dann ist halt die Einlassung des Angeklagten in diesem Fall nicht zu widerlegen, beziehungsweise sie haben ja nicht nur gesagt, es ist nicht zu widerlegen, sondern wir glauben ihm das. Ja, er hat sich so offen und blablabla und bedrückt und betroffen gezeigt und hat das alles geschildert, wobei er zunächst bei der Polizei falsche Angaben gemacht hat. Er hat gesagt, er sei zuerst in den Garten rausgelaufen und habe zwei Schüsse in die Luft abgegeben. Und dann habe er weitere zwei Schüsse dann im Haus abgegeben, unmittelbar hintereinander. Das hat ja auch nicht gestimmt, wie die Sachverständigen festgestellt haben. Ja, und er hat das offenbar so dargestellt, dass er die zwei Schüsse gleichzeitig, also unmittelbar hintereinander abgegeben. Das war auch falsch. Also, man weiß es nicht. Dann stellt sich ja die Frage, und das war, sagen wir, das zentrale Problem für den Bundesgerichtshof, auf die Revision der Staatsanwaltschaft. Das Landgericht hat ihn ja verurteilt wegen versuchten Totschlags, weil sie gesagt haben, ja, der hatte zwar bedingten Vorsatz, aber der Erfolg ist durch diesen ersten Schuss nicht eingetreten, wahrscheinlich nicht, vielleicht nicht, sondern erst durch den zweiten und der zweite war ja fahrlässig. Also haben sie gesagt, versuchter Totschlag in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung. Wobei die Tateinheit da ja auch sich nicht unbedingt aufdrängt, ja, weil es war ja 10 Minuten später neuer Entschluss.
Nachdem er die weitere Entwicklung abgewartet
hat. Genau, ja. Das hat ja der BGH aufgehoben auf die Revision der Staatsanwaltschaft und hat gesagt, nein, da hat das Landgericht diese Kausalitätsfrage falsch gesehen. Also Kausalität kann ein erhebliches Problem sein im Strafrecht, also die Zurechnung eines Erfolgs zu einer Handlung. Und da gibt es halt solche Formeln, die sogenannte Conditio sine qua non, eine Bedingung, ohne die der Erfolg nicht eingetreten wäre. Also eine Handlung ist nur dann kausal, wenn sie nicht hinweggedacht werden könnte, ohne dass der Erfolg entfiele, um das auf Deutsch zu übersetzen.
Und es gibt Menschen in dieser Welt, die halten nicht mal das für Deutsch, aber gut.
Ja, das stammt aus dem 19. Jahrhundert, ist aber präzise. So, das nennt man alternative Kausalität, ja, hätte ja vorgelegen. Entweder das eine oder das andere. Und hier ist es ja so, das Landgericht hat ja gesagt, es bestehen Zweifel, welche Handlung jetzt kausal war. Und deshalb können wir jetzt keine für ursächlich halten. Das ist rechtsfehlerhaft, muss man sagen. Ja? Denn es bestand ja gar kein Zweifel, welche Handlung kausal war, sondern beide waren kausal. So der Bundesgerichtshof. Hier waren beide Handlungen tödlich. Und deshalb besteht diese Zweifelssituation gar nicht. Schon der erste Schuss war geeignet, den Tod herbeizuführen. Und der zweite Schuss erst recht und auch. Und beide zusammen haben dann zum Erfolg des Todes geführt.
Genau. Wobei ich genau an dieser Stelle selber ins Straucheln gekommen bin beim Lesen des Urteils. Ich habe es so verstanden. Rechtsmedizinisch war klar, schon der erste Schuss und nichts weiter passiert wäre tödlich gewesen. Habe ich soweit richtig verstanden?
Genau.
Warum kann denn dann nach dieser ersten tödlichen Tat überhaupt noch eine Tat passieren, habe ich mich gefragt. Warum kann da noch eine fahrlässige Tötung begangen werden, wenn doch, ich sag's mal platt, das Opfer ohnehin nicht mehr zu retten ist?
Das hat ja der Bundesgerichtshof auch nicht angenommen. Die haben ja gesagt, der § 222, also die fahrlässige Tötung, ist subsidiär gegenüber dem vollendeten Totschlag. Ja? Der BGH hat den Schuldspruch geändert und den Strafausspruch aufgehoben und hat gesagt, nein, das war kein Versuch in Tateilen mit fahrlässiger Tötung, sondern es war eine Vollendung und die fahrlässige Tötung tritt subsidiär zurück.
Aber sie kann noch geschehen.
Aber sie kann noch geschehen, ja. Also das ist die sogenannte modifizierte Conditio-Formel, ja, sogenannte von mehreren Handlungen, die einzeln, aber nicht kumulativ weggedacht werden können, sind beide kausal. Eine Abgrenzung dazu wäre der sogenannte Abbruch der Kausalität. Ja, also wenn eine Handlung geeignet ist, einen Erfolg herbeizuführen und dann dieser Ursachenzusammenhang durch ein völlig neues Geschehen unterbrochen wird.
Zufällig betritt ein Intensivmediziner die Szene.
Irgendwas passiert, ja. Also irgendwas passiert, was nicht vorhersehbar war und was eine völlig neue Kausalkette in Gang setzt. Dann nennt man das Abbruch der Kausalität. Da ist aber die Rechtsprechung außerordentlich streng. Und es kommt zum Beispiel immer wieder vor, dass Personen durch irgendeine Handlung, durch irgendein Geschehen in Panik geraten und dann zum Beispiel aus dem Fenster springen vor lauter Angst. Dann ist es zwar eine neue Kausalkette, weil der Täter, der das Opfer vorher mit Tötungsvorsatz vielleicht niedergestochen hat, jetzt nicht gedacht hat, dann wird es anschließend aus dem Fenster springen. Aber natürlich ist ihm dieser Fenstersprung des Opfers noch zuzurechnen. Und deshalb ist es eben keine abgebrochene Kausalität. Und wieder anders die sogenannte kumulative Kausalität. Wenn mehrere Handlungen, die jeweils nicht einzeln, aber kumulativ einen Erfolg herbeiführen. Also wenn eine von beiden Handlungen jeweils weggedacht wird, entfällt auch der Erfolg, aber kumulativ führen sie zum Taterfolg. Dann könnte man ja sagen, dann ist keine Kausal. Ja, aber so kann es natürlich nicht sein, denn man weiß ja, dass der Erfolg durch das Zusammenwirken beider Handlungen verursacht wurde. Also hier hat der BGH gesagt, diese Zweifelsfrage stellt sich gar nicht, weil beide Handlungen kausal waren.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir sollten über unseren Stempel Klassiker des Strafrechts nachdenken. Ist das möglicherweise ein Fall, bei dem wir den Stempel auspacken und sagen, eigentlich ist es doch rechtlich und tatsächlich wirklich ein schöner Fall?
Das ist auf jeden Fall ein schöner Fall. Ob man jetzt da schon den Edeltitel Klassiker dazu nehmen soll, es ist natürlich ein Kausalitätsfragen, sind klassische Fragen des allgemeinen Strafrechts. Damit fängt man ja an, ja, im ersten Semester. Diese Kausalitätsfragen sind ja auch normative Fragen. Ja? Also Philosophen sehen das teilweise etwas anders als diese etwas klassische Conditio sine qua non Formel. Aber fürs Strafrecht ist die halt in der Regel ganz gut. Es sei denn, es klappt mal nicht, da muss man es ein bisschen ändern. So ungefähr kann man sich das vorstellen.
Ich schaue Sie prüfend an. Ach komm, wir hauen den Stempel drauf, oder?
Ich lege da kein Veto an.
Gut, dann, Sophia, bitte einmal stempeln. Wir haben einen weiteren Klassiker des Strafrechts. Was wäre denn jetzt eigentlich gewesen, wenn es tatsächlich ein Einbrecher gewesen wäre, wenn dieser Sachverhalt genau so weiter bleibt, er sieht nicht, wo er hinschießt, er hat eigentlich keinen konkreten Anhaltspunkt, was da los ist, nur am Ende stellen wir fest, der Typ hat eine Strumpfmaske über dem Gesicht und war ein Einbrecher.
Dann würde sich am Fall gar nichts ändern, weil er auch in dem Fall dass es ein Einbrecher gewesen ist, nicht einfach warnungslos hätte schießen dürfen. Das wäre nur der Fall gewesen, wenn diese Person beispielsweise die Treppe hinaufgestürmt wäre, unter lautem Schreien und ihn unmittelbar angegriffen hätte.
Für ihn irgendwie bedrohlich gewesen.
Natürlich, aber er hat es natürlich bedrohlich gefunden, ja, jedenfalls nach den Feststellungen. Aber auf eine Person, die einfach nur dasteht, auf dem Treppenabsatz steht, in 3 Meter Entfernung, darf man ja nicht, ohne zu warnen, einfach jetzt ein tödliches Mittel, und zwar mit Tötungsvorsatz, einsetzen. Das erleben wir ganz häufig in Fällen, in denen eine Notwehrsituation behauptet wird oder möglicherweise da ist, der Einsatz eines hochgefährlichen, potenziell tödlichen Werkzeugs oder einer Waffe. In der Regel setzt er voraus, dass irgendwelche Warnungshandlungen, Warnschüsse abgegeben werden beispielsweise oder verbal gewarnt wird. Und zwar sogar dann, wenn eine Notwehrsituation gegeben ist, wenn der also wirklich körperlich angreifen würde, muss der sich Verteidigende in der Regel vor dem Einsatz eines tödlichen Werkzeugs warnen oder darauf hinweisen. Es sei denn, das würde zu einer so starken Eskalation der Lage führen, da hat einfach keine Zeit mehr, jetzt noch große Warnschüsse abzugeben. Das könnte man unter Umständen natürlich annehmen, wenn einer aus 3 Meter Entfernung mit dem Messer auf einen zustürzt. Ich glaube, da muss man nicht erst noch warnen, sondern da kann man dann halt gleich schießen. Und zwar so, dass der Angriff unmittelbar beendet wird. Das würde auch einen potenziell tödlichen Waffeneinsatz rechtfertigen. Aber einfach ins Dunkle hinein zu schießen, in der Annahme, dass man den anderen jetzt tötet, ohne dass der einen angegriffen hatte. Zwar hat er das Hausrecht gebrochen, nach seiner Vorstellung, ein Einbrecher, aber das rechtfertigt ja nicht jetzt, einfach den Einbrecher über den Haufen zu schießen. Also es würde sich nichts ändern, wenn es wirklich ein Einbrecher war.
Wenn wir jetzt nochmal einen gesamten Strich unter diesen Fall ziehen und uns diese bizarre Situation in dieser Praxis zu Hause, die Geschichte mit der Waffe, die Art und Weise, wie der Anwalt selber reagiert, nämlich sofort sowohl sich von der Waffe trennen als auch seine Anwaltszulassung zurückgeben und dann die ganzen Dinge, die das Landgericht aufgeschrieben hat, kann man sagen, das ist eigentlich alles getragen irgendwie von Mitleid der Kammer mit diesem Anwalt, bis hin dazu auch nur ein halbes Jahr Untersuchungshaft, selbst Haftgründe hat man keine mehr gesehen. Es spricht eigentlich alles aus diesem Urteil Mitleid der Kollegen über den Kollegen.
Ja, das kann man sagen. Die haben ja dann erwogen, ob das jetzt ein minderschwerer Fall sei des Totschlags. Man hätte ja auch sagen können, man nimmt die normale Regelstrafe, da wäre der Höchstmaß 15 Jahre gewesen, und mildert die zweimal. Einmal wegen 21 und einmal wegen Versuchs, hat schon das Landgericht gesagt, ja. Und haben dann aber gesagt, nein, das reicht noch nicht aus, denn es kommt zu der verminderten Schuldfähigkeit, die sie ihm zuerkannt haben, kommt auch noch die, sagen wir mal, die besondere. Einerseits haben sie kumulativ gesagt, er war stark alkoholisiert, zweitens war er erregt und hatte Angst, und dann haben sie nochmal gesagt, und diese ganze emotionale Ausnahmesituation und seine Persönlichkeitsstruktur, die dann auch nochmal gewertet wurde, führt insgesamt dann dazu, dass wir einen minderschweren Fall annehmen im Sinne von Paragraph 213, zweite Variante, sonst ein minderschwerer Fall heißt es, und dadurch sinkt die Höchststrafe auf 5 Jahre, und da haben sie ihm dann unter Berücksichtigung seiner tiefen Reue, seiner Existenzvernichtung und allem möglichen anderen, was ihnen noch eingefallen ist, haben sie dann halt 2 Jahre für ausreichend gehalten. Also zunächst mal 1,6 und dann im zweiten Durchgang dann 2 Jahre.
Schon durchaus interessant, oder?
Und zwar zur Bewährung ausgesetzt.
Ja.
Also es war schon, wenn man es alles zusammennimmt und sagen wir mal die, jedenfalls aus der Ferne, sagen wir doch etwas zweifelhafte, unklare Tatsachenfeststellungen, die aber offenbar der Bundesgerichtshof auch nicht rechtsfehlerhaft gefunden hat. Wenn man das alles berücksichtigt, muss man schon sagen, da hat er wirklich Glück gehabt, unser Herr Rechtsanwalt.
Und wenn er nicht Rechtsanwalt gewesen wäre, wollen wir darüber spekulieren, wenn er Reptilienzüchter, Früchtegroßhändler, was auch immer gewesen wäre?
Da sind wir wieder im Bereich der Spekulation.
Fiese Schlussfrage von mir, Thomas Fischer. Wie viele solcher Anwaltskanzleien und Situationen gibt es? Sind diese Liebling-Kreuzberg-Konstellationen, ich tue Manfred Krug jetzt total unrecht, aber Sind die so üblich, wie wir das jetzt nach diesem Fall und nach dem Anschauen der Serie glauben?
Naja, das war jetzt gerade kein Liebling-Kreuzberg-Situation, weil der ist ja relativ...
Er ist erfolgreicher, das
ja,
stimmt.
Er ist erfolgreich, aktiv, permanent, nur mit einem einzigen, aber dann einem entscheidenden Fall beschäftigt, klärt selber die Verbrechen immer auf, weil seine Mandanten unschuldig sind und so weiter und so weiter. Also unserer war ja nun wirklich eine, sagen wir mal, etwas randständige Existenz. Solche Existenzen gibt es aber natürlich auch im freiberuflichen Bereich. Die gibt es halt. Ja. Nicht jeder Rechtsanwalt, der eine Einzelkanzlei betreibt oder der eine Kanzlei zu Hause betreibt, ist jetzt ein auffälliger Mensch, ja, oder ein ganz schlechter Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin. Aber bei dem her kam halt schon einiges zusammen und der führte schon eine, sagen wir mal, aus freiberuflicher Sicht nach den Feststellungen, wie man sie verstehen kann, schon eine eher randständige Existenz. Natürlich muss man sagen, was ist die Alternative? Ja, man hat ein maximal unterdurchschnittliches Examen. Da kriegt man ja keine super Stellen irgendwo, da kann man nicht zur Justiz, da kriegt man auch keine super Angebote aus irgendwelchen Kanzleien. Und dann muss man sich halt irgendwie entscheiden, ne? War jetzt alles umsonst oder was mache ich jetzt? Da kann man sich dann irgendwie noch unterqualifiziert irgendwo bewerben als Schadenssachbearbeiter bei einer Versicherung oder sowas. Aber die nehmen ja jetzt auch nicht unbedingt den, der gerade mal nur so 4 Punkte hat und keine große Entwicklung verspricht. Also gut, er hat halt gesagt, nein, da bleibe ich bei meiner Mama und mache jetzt hier eine Kanzlei alleine in meinem Oberstübchen da oben. Und ja,
über die Folgen haben wir gesprochen. Ich wäre versucht,
das jetzt... Das sind natürlich jetzt keine typischen Folgen für solche Konstellationen. Und man sollte natürlich auch die Finger vom Alkohol lassen. Er neigte dem Whisky und dann dem Korn zu. Also er hat schon ordentlich gebechert immer. Und da kommt dann eins zum anderen.
Ist Whisky nicht eigentlich auch Korn, hätte ich jetzt fast gefragt. Aber
ja, es ist halt ein anderes Korn.
Lassen wir.
Ist halt kein Weizen, sondern es ist halt Maiskorn.
Ich bin versucht zu sagen, hätte er doch ordentlich Strafrecht gelernt, aber so ein ganz klitzekleines bisschen beschleicht mich der Verdacht, vielleicht ist er doch gar kein so schlechter Strafrechtler gewesen, denn es ist für ihn ja wirklich gut ausgegangen.
Dazu kann ich nichts weiter sagen, als das schon
ausgeführte. Dann sage ich noch danke, Thomas Fischer, für die Besprechung des Falles der Doppelschuss. Danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Heike Fischer, Sonja Hase, Alex Kote und Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Ausdrücklich danke ich an dieser Stelle Melina Traumann von der Staatsanwaltschaft Hamburg für die gemeinsame Entdeckung eines ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge geht es um einen Feuerwehrmann, der nach einem Kinnhaken stirbt. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.